Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle herzlich begrüßen, die neu dazugekommen sind heute Nachmittag. Wir wollen diesen Nachmittag mit Gebet beginnen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dieses Wort, das du so wunderbar durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg bewahrt hast. Danke, dass wir es in unseren Händen haben dürfen, diesen unermesslichen Schatz. Und du sprichst durch dieses Wort zu uns, auch heute. Und wir bitten dich, dass du uns leitest, auch wenn wir heute den Titusbrief zusammen betrachten, dass wir wirklich deine Stimme hören, deine Herrlichkeit darin sehen und dass wir durch dein Wort umgewandelt werden, dass es Frucht bringt in unserem Leben als dieses gute, eingepflanzte Wort. Amen. Heute Nachmittag steht der Titusbrief vor uns. In der Ankündigung hieß es, dass auch der Philemonbrief noch dazu käme, aber damit wir nicht unter Zeitdruck geraten, wollen wir uns doch den ganzen Nachmittag auf den Titusbrief konzentrieren. Ich habe als Einführung in den Titusbrief auf dem Skript zunächst Folgendes vermerkt. Im Titusbrief gibt der Apostel Paulus Anweisungen an seinen Mitarbeiter Titus im Blick auf dessen Dienst unter den Gemeinden auf der Insel Kreta. Er betont die Wichtigkeit gesunder Leiterschaft, das heißt Ältestenschaft, unter dem Volk Gottes, um Irrlehren und krankhaften Entwicklungen wirksam begegnen zu können. Er spricht konkret über den christlichen Lebenswandel unter besonderer Berücksichtigung der Alten und Jungen, der Frauen und Männer sowie der Sklaven. Ferner wird auch über die richtige Haltung gegenüber dem Staat und den ungläubigen Mitmenschen gesprochen. All diese praktischen Unterweisungen werden eingebettet in erhabene, lehrmäßige Ausführungen über den Heilsplan Gottes von Ewigkeit her und seiner Umsetzung in Raum und Zeit. Wir lesen zusammen den Beginn des Titusbriefes. Titus 1, Vers 1, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter, zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat, durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Nach Befehl unseres Heiland Gottes, Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, eines Weibes Mann, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, auf das er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, welche ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Um dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind greulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Zunächst einmal bis hierher. Es ist sehr wichtig, dass man sich bei Bibelbüchern immer die Frage stellt: Wer ist der Autor? Wer sind die Adressaten? Das heißt, an wen wurde ein bestimmtes Bibelbuch zuerst einmal geschickt? Dann sind wichtig Fragen nach Zeit und Ort der Abfassung. Und danach geht es auch darum, wie ist ein Buch aufgebaut, also die Frage nach der Struktur. Das ist sehr wichtig, um dann das Einzelne, auch den einzelnen Vers, richtig verstehen zu können. Und wie wir das immer machen, geht es dann auch um charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, dass wir bei jedem Bibelbuch, das wieder von einer besonderen Eigenart gekennzeichnet ist, dass man da eben das Besondere auch erkennt. Und das hilft eben auch, das Einzelne besser verstehen zu können. Nun, wer ist der Autor? Das wird gleich am Anfang beantwortet: Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. An wen wurde der Brief geschrieben? Wer ist der Adressat? Auch das haben wir gleich am Anfang beantwortet gefunden, wenn es heißt: Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. In Vers 4. Also, es geht um Titus. Wann wurde der Brief abgefasst? Nun, wir können ihn auf circa 65 nach Christus ansetzen. Und zwar wurde dieser Brief verfasst, bevor Paulus nach Nikopolis kam. Wir sehen in Kapitel 3, Vers 12, da greifen wir voraus: Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich zu mir, nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Also Paulus will offensichtlich nach Nikopolis gehen. Darum sagt er: Ich habe beschlossen, dort, nicht hier. Also griechisch ekei ist dort. Das heißt, er war also auf dem Weg dorthin und wollte auf Nikopolis, auf einer der vielen griechischen Inseln, mit Titus zusammentreffen. Nun, das ist aber eine sehr interessante Angabe, dieses Nikopolis, weil Paulus auf den 4 Missionsreisen, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben werden, Apostelgeschichte 13 bis 28, nie nach Nikopolis kam. Und wir finden auch nichts davon, wie er mit Titus zusammen auf Kreta gewesen wäre. Denn Er sagt ja an seinen Adressaten in Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Also offensichtlich war Paulus mit Titus zusammen auf der Insel Kreta. Er ließ ihn dort zurück, ging selber weiter, schrieb diesen Brief und wollte auf Nikopolis dann mit ihm zusammentreffen. Davon findet man nichts in der Apostelgeschichte. Wie erklärt sich das? Nun, einfach so. Der Apostel Paulus kam auf seiner vierten Missionsreise nach Rom als Gefangener. Und da war er 2 Jahre in Gefangenschaft. Ich habe auf dem Blatt den Hintergrund so geschildert. 60 bis 62 nach Christus, erste Gefangenschaft in Rom. Apostelgeschichte 28, 16 bis 31. Und von dort aus schrieb er verschiedene Briefe aus dieser Gefangenschaft. So zum Beispiel den Epheserbrief, in dem er sich ja als Gefangener bezeichnet. Epheser 3, Vers 1, 4, Vers 1, 6, Vers 20. Er schrieb von dort aus auch den Philipperbrief, Kolosserbrief, Philemonbrief und auch den Hebräerbrief. Aber schließlich wurde Paulus wieder freigelassen. Von dieser Freilassung haben wir auch schon gesprochen im Zusammenhang mit eben einem dieser Gefangenschaftsbriefe. Gerade im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus, dass er eben damit rechnet, dass er bald freigelassen wird. Im Philemonbrief sagt er sogar, Philemon soll eine Herberge bereitstellen, da er bald hofft, zu ihm zu kommen. Und so haben wir also diese Hinweise auf eine Freilassung aus dieser ersten Gefangenschaft. Und dann konnte Paulus eben wieder herumreisen. Und in dieser Zeit kam er dann auch unter anderem bis nach Spanien. Dieses Projekt Missionsreise bis nach Spanien wurde ja schon im Römerbrief angedeutet, Römer 15, Vers 24. Und wir haben eine außerbiblische Überlieferung aus der frühesten Christenheit, die davon berichtet, dass Paulus das Evangelium bis in den äußersten Westen verkündigt hat. Und das war dann eben Spanien. Übrigens der Ort, an den Jona einst hingehen wollte, weil er keine Weltmission betreiben wollte. Dann nahm er ja ein Schiff, um nach Tarsis zu fliehen. Tarsis war eine phönizische Kolonie. Die Phönizier waren das Urvolk von Libanon, ein kananitisches Volk, das den Schifffahrtsverkehr auf dem Mittelmeer im ersten Jahrtausend vor Christus beherrschte. Und die hatten eine Kolonie in Spanien. Dorthin wollte Jonas, um eben nicht im Osten, im Irak, in Ninive, die Botschaft Gottes zu verkündigen. Aber Paulus ging also bis nach Spanien, um dort das Evangelium zu verkündigen. Übrigens, so nebenbei gesagt, im ganzen Mittelmeerraum kam man damals mit Griechisch durch. Weil Griechisch war die erste Weltsprache. Noch vor Latein. Griechisch. Das geht noch zurück auf die Eroberungszüge von Alexander dem Großen. Aber in Spanien, dort kam man mit Griechisch nicht mehr durch. Dort musste man Lateinisch predigen. Aber man bedenke zum Beispiel der Römerbrief. In die Hauptstadt des Weltreiches versandt, den hat Paulus auf Griechisch geschrieben. Also er konnte damit rechnen, dass die Römer in Rom, obwohl dort natürlich die erste Sprache war Lateinisch, dass die auch Griechisch verstanden. Aber eben, Paulus ist also bis nach Spanien gekommen. Und In diese Zeit fällt eben auch dieser Dienst zusammen mit Titus auf Kreta, der da in Titus 1, Vers 5 erwähnt wird. Und dann eben auch seine Reise nach Nikopolis in Titus 3, Vers 12 erwähnt. Und auch in diese Zeit kann man ansetzen, diesen Aufenthalt in Mazedonien, den Paulus im 1. Timotheus 1, Vers 3 erwähnt. Aber Paulus wurde wieder verhaftet und kam erneut ins Gefängnis. Und zwar muss diese Verhaftung in Troas stattgefunden haben. Denn in 2. Timotheus 4, Vers 13, da geht es um den letzten Brief des Apostels Paulus aus der Todeszelle in Rom, in der zweiten Gefangenschaft. Da in 2. Timotheus 4, Vers 13 schreibt er an Timotheus: Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Und so weiter. Also bei dieser Verhaftung in Troas, da blieb dann eben sein Mantel dort hängen und auch eben wichtige Bücher, besonders die Pergamente. Damit sind wohl ganz speziell die biblischen Handschriften gemeint, die er haben wollte, auch noch in der Todeszelle. Ja, und dann kam um 66, 67 nach Christus, am Ende der zweiten Gefangenschaft in Rom, sein Ende. Der Märtyrertod durch Enthauptung. Er wurde durch Kaiser Nero enthauptet. Und dieses Ende deutet er im zweiten Timotheusbrief an, wenn er schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also, da spricht er nicht wie im Philipperbrief, im Philemonbrief und so weiter von einer baldigen Freilassung, sondern hier spricht er vom Ende, das er erwartete, um dann zu seinem Herrn zu gehen, weil sein Dienst nun vollendet war. Er wurde enthauptet, weil er römisches Bürgerrecht hatte, wie ja in der Apostelgeschichte ausführlich erläutert. Aber der Apostel Petrus, der eben kein römisches Bürgerrecht hatte, er wurde von Kaiser Nero in der gleichen Zeit etwa wurde er gekreuzigt. Ein römischer Bürger durfte nie gekreuzigt werden. Aber Petrus konnte das, konnte so behandelt werden, während der Apostel Paulus eben gnädigerweise nur enthauptet wurde. Aus Sicht der Römer. Ja, also dann sehen wir, dieser Titusbrief ist ein berätes Zeugnis über diesen Dienst, der weiterging nach den vier Missionsreisen, die in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Und das erklärt also, warum man dieses Nikopolis, diesen Dienst auf Kreta, nirgends in der Apostelgeschichte findet. Nun müssen wir uns ein paar Gedanken machen über die Person des Titus. Titus kommt noch an anderen Stellen vor, und zwar wird er erwähnt nie in der Apostelgeschichte, aber er wird erwähnt im Galaterbrief, im zweiten Korintherbrief und natürlich hier im Titusbrief und schließlich noch im zweiten Timotheusbrief. Titus war ein Mitarbeiter und Genosse des Apostels Paulus. Er nennt ihn nämlich ausdrücklich so in 2. Korinther 8, 23. Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Genosse und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Also, ein schöner Titel. Mitarbeiter ist klar, jemand, der in der gleichen Arbeit dem Herrn dient. Aber mein Genosse drückt noch mehr aus. Das drückt auch eine gedankliche Übereinstimmung. Also, dass sie wirklich eben Gemeinschaft haben konnten in allen möglichen Bereichen des Dienstes und des Glaubens. Also ein Genosse, das griechische Wort bezeichnet jemand, der tiefe Gemeinschaft hat. Es gibt im Griechischen eigentlich im Neuen Testament zwei Wörter, die man mit Genosse übersetzen kann. Und das eine Wort, Metochos, ist mehr eine äußere Teilhaberschaft und Gemeinschaft. Und das Wort dort in 2. Korinther 8 ist das, dass die innere Gemeinschaft, die Koinonia, die tiefe Gemeinschaft ausdrückt. Dieser Titus kam offensichtlich durch Paulus zum Glauben und darum nennt er ihn in Titus 1, Vers 4, Titus, mein echtes Kind. Das ist also so wie bei Timotheus. In 1. Timotheus 1 wird Timotheus das Kind von Paulus genannt. Und zwar, weil er eben damals auf der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen war. Bei der zweiten Missionsreise durfte dann Timotheus mit ihm reisen als Mitarbeiter. Aber auf der ersten Missionsreise in dieser Gegend von Lystra und Ikonium, dort kam Timotheus durch Paulus zum Glauben. Übrigens, Petrus nennt Markus, in 1. Petrus 5, sein Kind. Und das zeigt eben eine besondere Beziehung, die Petrus mit Markus, dem späteren Evangelisten des zweiten Evangeliums, hatte. Also, Titus kam durch Paulus zum Glauben. Er war ein Grieche. Wobei zu sagen ist, der Ausdruck Grieche bedeutet jemand, der römisches Bürgerrecht hat. Und damit ist also nicht genau die völkische Herkunft festgelegt. Also wenn zum Beispiel Paulus sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft, dem Juden zuerst als auch dem Griechen, der Grieche meint, das Wort Grieche meint ein Nicht-Jude, der römischer Bürger ist. Aber wir haben dann andere Stellen, die sprechen dann weiter nicht nur über Juden und Griechen, sondern auch über Barbaren. Barbaren sind Nicht-Juden, die aber eben nicht die Zivilisation des Römischen Reiches haben. Das griechische Wort Barbaros kommt von der Lautmalerei, weil die alten Griechen sich das so vorstellten, wenn die Sprachen klang das so bar, 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 bar. Ja, das sind die Barbaren. Aber Titus war kein Barbar, sondern eben ein zivilisierter Bürger des Römischen Reiches. Er war unbeschnitten. Das wird in Galater 2 1 bis 3 ausdrücklich betont, um zu zeigen, seht ihr, als ich damals mit Titus in Jerusalem war, da hat niemand irgendwie gefunden, Titus müsste eigentlich beschnitten werden. Das gehört sich für einen Christen. Und damit argumentiert dann Paulus in Galater 2, seht ihr, die Apostel in Jerusalem, die haben nie gefordert, dass Nichtjuden irgendwie einen Schritt ins Judentum machen müssten, dass die beschnitten werden müssten. Nein, er wurde nicht beschnitten. Aber im Kontrast dazu heißt es ja in Apostelgeschichte 16, dass Paulus den Timotheus beschnitten hatte. Aber ausdrücklich wie gesagt, um der Juden willen. Weil er eben das Prinzip festhielt nach 1. Korinther 9, dass er dem Juden, also dem, der unter Gesetz ist, sein will wie einer, der unter Gesetz ist, obwohl er selber nicht unter Gesetz steht. Und dem, der eben ohne Gesetz ist, wie ohne Gesetz und so weiter. Damit er Juden gewinnen könnte. Und so hat er Timotheus beschnitten, aber es wird ausdrücklich gesagt, denn seine Mutter war eine Jüdin. Also sie hatte ganz klar jüdische Abkunft und darum durfte Timotheus beschnitten werden, weil er einen eindeutig jüdischen Hintergrund hatte. Aber Titus wurde eben nicht beschnitten, das wird auch speziell betont von diesem treuen Bruder. Und dann wird auch von ihm gesagt, wie er Eifer im Dienst gezeigt hatte. Ich lese 2. Korinther 7. 2. Korinther 7, Vers 16. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, aber weil er sehr eifrig war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Also er wird als sehr eifrig im Dienst beschrieben. 2. Korinther 8, Entschuldigung, das ist ein Schreibfehler. 2. Korinther 8, 16 bis 17, danke. Beim Jerusalem-Besuch vor der ersten Missionsreise des Paulus, das war diese Reise, die beschrieben wird in Apostelgeschichte 11, 27 bis 30, da war Titus mit dabei. Ich habe ja im Zusammenhang mit dem Galaterbrief, den wir vor einiger Zeit hier behandelt hatten, habe ich gezeigt, dass dieser Besuch in Galater 2, 1 bis 3, dass dieser Besuch eben nicht zu verwechseln ist mit dem Besuch in Apostelgeschichte 15 zu dem sogenannten Apostelkonzil. Und das war noch früher. Der Galaterbrief wurde nämlich vor Apostelgeschichte 15 geschrieben. Und darum wird in diesem Brief in der Argumentation dieses Konzil, diese Besprechung der Apostel gar nicht erwähnt. Das wäre ja ein ganz schlagendes Argument gewesen, aber das gab es damals noch nicht. Und darum wird das im Galaterbrief gar nicht angeführt. In der Apostelgeschichte wird Titus nicht erwähnt, aber eben im Galaterbrief wird er da erwähnt, wie er mit dabei war in Jerusalem, mit Paulus zusammen. Später, auf den Missionsreisen, hat ja Paulus die Gemeinde in Korinth gegründet und das war eine ganz schwierige Gemeinde. Korinth war ja auch eine schlimme Stadt. Sie war bekannt als die Hochburg der Unmoral. Und das inmitten des damaligen Heidentums, das sowieso von Unmoral geprägt war. Und da kamen viele zum Glauben und viele aus der Unterschicht. Und die brachten dadurch auch viele Probleme in die örtliche Gemeinde hinein. Und wir lesen in 2. Korinther 12, Vers 18, wie Paulus den Titus von Ephesus aus nach Korinth gesandt hatte, in einer Zeit, als es in Korinth große Unordnung gab. Das zeigt uns auch wieder etwas von der Zuverlässigkeit eines Titus. Paulus konnte ihn im vollen Vertrauen mit einer Aufgabe betrauen, wo man wirklich mit großen Risiken und Schwierigkeiten rechnen musste. Und auch mit Leuten, die ziemlich vehement werden konnten. Timotheus war ja sehr seelisch, sehr fein beseitet. Und darum muss Paulus, also Timotheus den Korinthern empfiehlt, muss er ihnen speziell sagen, sehe zu, dass Timotheus ohne Furcht bei euch sei. So etwas wird bei Titus nicht gesagt. Also Titus war offensichtlich auch ein Mann von einem stärkeren Durchsetzungsvermögen, aber eben zuverlässig. Paulus hat ja den ersten Korintherbrief geschrieben und viele Missstände in Korinth aufgedeckt. Und es war wirklich sehr schwer für Paulus zu warten, was wird dieser Brief auslösen? Werden die zur Buße kommen oder verhärten die sich noch mehr? Und dann lesen wir, wie Paulus eben Titus nach Korinth schicken konnte und schließlich kam Titus zurück mit einer guten Botschaft über die Verhältnisse in Korinth. Dazu lese man 2. Korinther 2, Vers 13 und 7, 5 bis 13. Und da wird berichtet, wie Paulus durch Titus so ermutigt worden war, als er ihm erzählen konnte, die Korinther haben wirklich Buße getan. Die haben wirklich sich über Dinge gebeugt und die haben auch Eifer gezeigt, um Dinge in Ordnung zu bringen. Und gerade in dieser Stelle, 2. Korinther 7, 5 bis 13, sieht man auch sehr tief ins Herz des Apostels Paulus. Man hat ja immer das Gefühl, solche Leute, die so an der Front stehen, die seien irgendwie, die können durch nichts umgeworfen werden und die seien auch gefühlsmäßig über allem erhaben. Und das zeigt diese Stelle, auch 2. Korinther 2, Vers 13, zeigt, welche Unruhe Paulus innerlich haben konnte. Also ich fragte, wie geht das mit Korinth? Wie kommt das noch heraus? Und dann war dieser Titus eben eine solch gewaltige Ermutigung, die Paulus wieder richtig aufleben ließ. Titus überbrachte offensichtlich auch den 2. Korintherbrief und bereitete dann in Korinth die Sammlung für die armen Gläubigen in Jerusalem vor. Diese Sammlung wird ja ausführlich beschrieben in 2. Korinther 8, 1 bis 24. Und da wird dann eben dieser Titus wieder erwähnt, der da eine besondere Rolle spielte in dieser Geldsammlung für die Armen. Und das mussten eben Leute sein, die wirklich über jeden Zweifel erhaben waren. Das gilt nicht nur heute, sondern das galt auch schon damals. Immer wenn es um Geld geht und Glauben, ist das eine ganz kritische Sache. Und darum muss man da auch besonders darauf achten, dass da alles sauber geht. Sonst kann der Name Gottes sehr schnell eben verunehrt werden. Und darum war das eben wichtig. Ein zuverlässiger Mann wie Titus musste hier arbeiten. Und dann eine weitere Station bringt uns wieder zum Titusbrief zurück. Paulus arbeitete mit Titus auf Kreta, Titus 1, Vers 5. Aber nach einiger Zeit ging Paulus weg und Titus sollte das Werk auf der Insel Kreta unter diesen Gemeinden dort weiterführen. Und wie gesagt, Paulus wollte Titus wieder auf Nikopolis treffen, Titus 3, Vers 12, haben wir alles behandelt. Und nun noch ein Punkt. Als Paulus zum zweiten Mal in Rom im Gefängnis war, war auch Titus bei ihm. 2. Timotheus 4, Vers 10. Aber eben nur für eine beschränkte Zeit. Denn wir lesen in 2. Timotheus 4. Ich lese ab Vers 9. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Also Timotheus war damals in Ephesus, heutige Türkei, Westtürkei. Er sollte nach Italien, nach Rom gehen, zu Paulus. Warum? Denn Demas hat mich verlassen. Dieser Demas, man kann dem Namen nachgehen, eine Konkordanz, war ein Mitarbeiter des Apostels Paulus auf den Missionsreisen. Aber dann sagt er hier, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Das war ein Missionar, der wieder voll in die Welt zurückgefallen war. Der hat den Zeitgeist liebgewonnen. Das ist der Zeitlauf. Der Zeitgeist, das was so an Strömungen gerade aktuell ist, das hat er liebgewonnen und deswegen ist er nach Thessalonich gegangen. Und dann heißt es, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Wir kennen die dalmatische Küste, zwar von Jugoslawien, also Ex-Jugoslawien. Und dort hatte der Titus einen speziellen Dienst, also im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Übrigens auch Paulus kam dorthin, er spricht in Römer 15 über seinen Dienst in Illyrien. Das ist auch ein Gebiet von Ex-Jugoslawien. Ja, also das muss man wissen, wenn man gerade mit Leuten aus diesem Gebiet spricht oder mit ihnen Bibelstudium macht, dann ist es wichtig, dass man eben den biblischen Bezug zu ihrer Ursprungsgegend macht. Also dort war Titus noch weiter tätig und dann wissen wir nichts mehr über ihn. Nun noch ein paar Bemerkungen zur Struktur des Titusbriefes. Die Grobstruktur ist ganz einfach. Sie richtet sich nämlich schön nach den Kapiteln. Oder die Kapitel richten sich nach der Struktur, besser gesagt. Also Römisch 1, das ist die Lehre über den Ältestendienst. Dann Römisch 2, die Lehre über das Verhalten in verschiedenen Positionen. Da geht es eben um alte Männer, junge Männer, alte Frauen, junge Frauen. Es geht um Sklaven und so weiter. Und dann drittens, die Lehre über das Verhalten gegenüber Staat und Gesellschaft. Also Kapitel 2 zeigt mehr das Verhalten der Gläubigen untereinander, während dann Kapitel 3 mehr das Verhalten gegenüber der Gesellschaft und dem Staat nach außen beschreibt. Wir können diese drei Kapitel noch mit Untertiteln versehen. Kapitel 1 behandelt speziell die Ordnung in der Gemeinde. Paulus sagt ja, ich ließ dich dort in Kreta zurück, damit du in Ordnung bringen würdest, was noch mangelt. Da geht es besonders um die Ordnung in der Gemeinde. Und dann, im zweiten Teil, geht es besonders um die Gesundheit in der Gemeinde. Es geht darum, um gesund zu sein in der Lehre, gesund im Reden, gesund in der Liebe. Wir werden das dann noch genauer sehen und so weiter. Also Gesundheit in der Gemeinde, geistliche Gesundheit. Und im dritten Teil geht es um Praxis in der Gemeinde. Da wird besonders betont, wie wichtig es ist, dass die Gläubigen gute Werke vollbringen. Das ist die konkrete Praxis der Gemeinde. Nun können wir schön der Reihe nach durch den Brief hindurchgehen. Ich habe bereits bemerkt unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, es gibt in diesem Brief erstens drei kurze, aber äußerst konzentrierte, lehrhafte Darstellungen des Heilsplanes. Das ist Titus 1, 1 bis 3, dann 2, 11 bis 14 und 3, 4 bis 7. Ich lese nochmals diese ersten drei Verse. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter, aber zu seiner Zeit sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Da ist so viel drin. Also, es geht hier um den Glauben der Auserwählten Gottes. Paulus sagt, ich bin also ein Apostel, entsprechend eben diesem Glaubensinhalt des Neuen Testaments. Und da geht es um den Glaubensinhalt der Auserwählten Gottes. Es geht also nicht irgendwie um einen Club oder einen Verein. Viele sehen so die örtliche Gemeinde am Ort so als einen Zusammenschluss, so wie ein Fußballclub oder wie irgendein Verein von Gesinnungsgenossen. Aber die Bibel zeigt uns, es geht da um etwas ganz anderes. Es geht um den Glauben der Auserwählten Gottes. Wir haben über diese Auserwählung an einem früheren Bibelstudientag uns detaillierte Gedanken gemacht. Und es geht darum, dass Gott also bestimmte Menschen vor Erschaffung der Welt auserwählt hat dass sie seine Kinder, seine Söhne und Töchter werden sollen. Und diese Auserwählung umfasst also alle Gläubigen, die zur Gemeinde gehören. Also die Gemeinde hat begonnen am Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und sie ist hier auf der Erde Gottes Zeugnis bis zur Wiederkunft Jesu, zur Entrückung der Gemeinde. Und alle, die in dieser Zeit zum Glauben gekommen sind und das Evangelium der Gnade angenommen haben, die gehören zu diesen Auserwählten Gottes. Die sind also durch die Bekehrung, kann man sagen, eingegangen und dann wurde ihnen erklärt, übrigens, ihr seid alle Auserwählte. Ah ja, ja. Und Gott hat an euch gedacht schon vor Erschaffung der Welt und hat euch auserwählt und zuvor bestimmt. Ja, was ist da mit den anderen? Haben die keine Chance? Natürlich, alle haben eine Chance. Denn Gott ist ein Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Das Heil Gottes steht jedem Menschen offen. Also, die Lehre von Calvin ist nicht biblisch, wenn er gelehrt hat, Gott hat eine bestimmte Anzahl Menschen auserwählt, dass sie gerettet werden. Und die übrigen, die können nicht gerettet werden. Die wollen auch nicht. Denn der Mensch ist von Natur aus bös, flieht vor Gott, lehnt Gott ab und sein Wort. Und die gehen verloren, weil sie auch nicht gerettet werden wollen. Aber sie könnten es auch nicht. Aber 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt klar, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es wird dann noch umgedreht, die Formulierung in 2. Petrus 3, Vers 9, wo es heißt, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ja, wie ist denn das mit der Auserwählung? Ganz einfach. In Römer 8 steht, dass Gott die Menschen, die er zuvor erkannt hat, die hat er auserwählt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, die Vorkenntnis Gottes geht der Auserwählung voraus. Das ist auch in 1. Petrus 1, Vers 2 so. Dort heißt es, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Und dieses Wort Vorkenntnis ist auf Griechisch Prognosis, was wir kennen von der Wetterprognose her. Und die Leute von der Wetterprognose, die bestimmen ja nicht, ob es morgen wieder schneit, sondern die erkennen das im Voraus. Aber ihre Erkenntnis hat keinen Einfluss auf die Abläufe der Natur. Und so wusste Gott, weil er der allwissende Gott ist, wusste genau, wie alles kommen wird, ob wir dem Ruf der Gnade letztendlich nachgeben würden oder bis zum Ende widerstehen würden. Und der Herr Jesus sagt ja zu Jerusalem in Matthäus 23 am Schluss, wie oft habe ich euch versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Also es geht niemand verloren, einfach weil er nicht auserwählt war, sondern jeder, der verloren geht und ewig verloren gehen wird, geht verloren, weil er nicht wollte. Obwohl Gott die Gnade angeboten hat. Aber Gott wusste also von all denen, die letztlich der Gnade Gottes nachgeben würde, und die hat er nun auserwählt und zuvor bestimmt, um Kinder Gottes zu werden. Aber auch da, nicht alle Erlösten. Denn die Bibel macht ganz klar einen Unterschied zwischen den Erlösten, die zur Gemeinde gehören, und den Erlösten in der Zeit des Alten Testaments. Und auch die Erlösten dann später, nach der Entrückung der Gemeinde und im künftigen tausendjährigen Reich, werden auch unzählige errettet werden durch Glauben. Aber die Auserwählten der Gemeinde, das kann man sagen, das ist die höchste Gruppe, die es überhaupt gibt im Heilsplan Gottes. Und da kann man sich nur wundern, warum ich? Ja, das hängt auch damit zusammen, dass Gott uns genau in dieser Zeit der Gnade hat geboren lassen. hat auf die Welt kommen lassen. Denn es hätte ja sein können, dass wir, sagen wir, im Jahr 986 vor Christus irgendwo in Westchina geboren worden wären. Oder? Oder im Jahr 14 nach Christus in Südindien. Hätte auch sein können. Aber das sind alles Dinge, die wir ja nicht festlegen konnten, wann wir geboren wurden und auch wo. Denn das Wo hängt auch damit zusammen, dass wir dann wirklich das Evangelium der Gnade hören konnten. Ich war, da sind schon Missionare gekommen zu einem eingeborenen Stamm in Australien oder Papua-Neuguinea. Und da hat einer gesagt, warum seid ihr nicht früher gekommen? Das hätte mein Großvater hören sollen, was ihr da erzählt. Er hat das nie gehört. Nicht wahr? Das sind alles Dinge, die wir ja für uns selber nicht in der Hand hatten. Das ist Gottes Souveränität darüber. Aber das zeigt eben, was die Gemeinde Gottes ist. Das ist nicht irgendein Interessenclub, sondern das ist, kann man sagen, eben die Gemeinschaft der Auserwählten. Und darum wird hier gesprochen von dem Glauben der Auserwählten Gottes. Und nach Erkenntnis der Wahrheit. Die Wahrheit ist also die Enthüllung der ganzen Pläne Gottes, wie wir sie jetzt im Neuen Testament vollständig vor uns haben. Und der Apostel Paulus war also Apostel Jesu Christi, gemäß entsprechend dem Glauben der Auserwählten Gottes und gemäß oder entsprechend der Erkenntnis der Wahrheit. Also sein Apostelamt hatte damit zu tun, den Menschen eben zu den Gläubigen zu verhelfen, diese ganze offenbarte Wahrheit kennenzulernen. Und dann heißt es, diese Wahrheit ist nach der Gottseligkeit oder nach der Frömmigkeit. Das griechische Wort bezeichnet Ehrfurcht vor Gott. Das ungewöhnliche Wort Gottseligkeit heißt eigentlich ein Leben, das erfüllt ist von Gott. Nicht wahr? Wir wissen, was redselig ist. Das ist jemand, der voll von Geschwätz ist. Jemand ist leutselig, das ist jemand, der ständig soziale Kontakte braucht, der kann gar nicht anders leben. Und dann gibt es eben die Gottseligkeit. Das ist ein Leben voll von Gott. Und das umschreibt eigentlich eben sehr schön, was gemeint ist mit dieser Frömmigkeit, mit dieser Ehrfurcht vor Gott. Das ist ein Leben, wo alles, auch die alltäglichen Dinge, in Bezug zum Herrn gebracht werden. Wo es nicht irgendwie, das ist so ein Privatleben und das ist mein Glaubensleben. Es wird nicht getrennt, sondern das Glaubensleben umfasst das gesamte Leben. 7 Tage in der Woche. Und nun hier wird hier erklärt, diese Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Das heißt, wenn wir diese Dinge erkennen und verstehen, was der Heilsplan Gottes anbetrifft, was die Auserwählung anbetrifft und so weiter. So ist es nicht einfach Theorie, um den Kopf zu füllen, sondern das ist etwas, was Einfluss hat eben auf die Nachfolge, die Treue im Glauben, auch im Alltag. Also wir sehen diese oft verbreitete Meinung, eben da gibt es Lehre und dann gibt es das praktische Christenleben. Und irgendwie passt das gar nicht so richtig zusammen. Und wichtig ist mehr die Praxis und weniger die Lehre. Es ist ein völliger Unsinn, das so zu trennen, weil die Lehre, die Erkenntnis der Wahrheit, ist gerade dazu da, damit wir besser verstehen, was es heißt, ein Christ zu sein, auch am Montag. Und natürlich am Dienstag und so weiter, ja.
Sie hörten soeben von Rogi Libi den ersten Teil des Themas Einführung in den Brief an Titus.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de. oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.